Ja, herzlich willkommen in der Stadtreederei heute zur 35. Folge und auch letzten Folge in diesem Jahr 2024. Wir begrüßen Sie wieder ganz herzlich, Fetissen, zusammen mit
Ja, herzliche und vor allen Dingen weihnachtliche Grüße von Christine Grüger.
In dieser Folge geht es um den letzten Teil der Trilogie Zukunft gestalten in unsicheren Zeiten. Wir haben schon zwei Folgen dazu veröffentlicht rund um den Hochschultag mit gleichem Titel. Und heute wollen wir noch mal an einem ganz konkreten Projekt schauen, wie lässt sich eben Zukunft in unsicheren Zeiten eigentlich gestalten? Wie kann das beispielhaft erfolgen?
Da dürfen wir natürlich gespannt sein, nachdem wir die ersten beiden Folgen ja gehört haben, vor allen Dingen auch über die gesellschaftspolitischen Herausforderungen, wie sowas dann im Alltag der Planungspraxis und den Erfahrungen dieser Region, über die wir gleich sprechen, sich niedergeschlagen hat. Also wie die Leute wirklich damit umgehen. Sind sie eher ängstlich und stecken den Kopf in den Sand oder sind sie pragmatisch und sagen jetzt erst recht und wir wollen die Zukunft gestalten. Fee, worüber sprechen wir eigentlich heute? Welche Region haben wir uns denn da ausgesucht?
Ja, genau, das ist vielleicht das Erste. Wir sprechen über eine Regionalentwicklung und zwar in Belgien. Das Projekt heißt Ostbelgien Leben 2040, also 2040. Ostbelgien liegt im Herzen Europas und ist trotz wirklich eigener Identität und Kultur eine international vernetzte und weltoffene Region. Und die deutschsprachige Gemeinschaft hat sich in den letzten Jahren ganz intensiv mit einem Strategieprozess beschäftigt, weil sie einerseits das regionale Entwicklungskonzept fortschreiben wollte, andererseits aber auch sich selber ein raumordnerisches Regelwerk aufstellen durfte. Das klingt jetzt so ein bisschen sperrig, das können wir gleich vielleicht noch kurz runterbrechen, was das eigentlich heißt.
Ist ja schon mutig, in diesen Zeiten über das Leben in 2040 nachzudenken. Also wir dürfen gespannt sein, wie die sozusagen ihre Zukunft runterbrechen und konkreter machen. Denn eigentlich wird man sich, glaube ich, so etwas gar nicht mehr so genau trauen. Also das ganz Besondere an Ostbelgien hast du gerade hervorgehoben. Es ist nicht so eine große Gemeinschaft. Es ist im Prinzip sowas wie eine Insel in Belgien,
Nee,
oder?
also Insel würde ich es jetzt gerade nicht nennen. Also Belgien als Bundesstaat hat eben drei Gemeinschaften, drei Regionen mit Brüssel, Flandern und der Wallonie und hat ja auch mehrere, nämlich vier Sprachgebiete. Diese deutschsprachige Gemeinschaft liegt eigentlich so entlang der Grenze der Deutschen, also der Grenze zu Deutschland in der Nähe von Aachen und zieht sich vom Dreiländerpunkt Niederlande, Belgien, Deutschland runter zum Dreiländerpunkt von Belgien, Deutschland und Luxemburg. Also es ist eher so eine Randlage und ganz stark geprägt eben von diesen beiden Dreiländerecken.
Das heißt, da ist natürlich auch viel Austausch, nicht nur zwischen diesen belgischen Regionen, sondern auch hin zu Deutschland, ne?
Genau.
Sind wir ganz gespannt, wie die das so regeln in diesem Grenzverkehr. Jetzt hast du da Bezüge zu dieser Region gehabt in den letzten Jahren. Du hast immer mal davon erzählt, dass du da wieder Beteiligungsveranstaltungen gemacht hast. Was genau hast du da eigentlich so bearbeitet?
Ja, also es ist so, dass das Büro HJP Plan Plus aus Aachen gemeinsam mit CoCompass aus Köln den Auftrag erhalten hat, das regionale Entwicklungskonzept vorzuschreiben und auch eine neue Gesetzgebungskompetenz, nämlich für die Raumordnung, die die deutschsprachige Gemeinschaft erhalten hat, dazu Grundlagen zu schaffen, damit diese Strategie fortgeschrieben werden können. Und das Ganze erfolgte unter einem ganz umfassenden partizipativen Prozess über etwa 3 Jahre, weil festgestellt wurde, dass diese beiden Stränge dieser Strategien ja inhaltliche Überschneidungen haben und man auch ähnliche Akteure braucht, die da jeweils dran mitwirken sollen. Und dann war sozusagen die Schlussfolgerung, das zusammenzulegen in einen Dialogprozess Ostbelgien Leben 2040, wo aber letztendlich zwei inhaltliche Produkte raus hervorgegangen sind. Ich habe als freie Mitarbeiterin von HJP Plan Plus an diesem partizipativen Prozess mitgewirkt. Und also das war ein ganz spannender Prozess, weil er unglaublich methodenreich war. Es fing auch an unter Corona. Zunächst noch mit einem ganz großen hybriden Zukunftsforum, wo etwa 100 Personen im Saal live vor Ort mitgewirkt haben, aber auch fast 100 Personen nochmal digital zugeschaltet waren mit einem World Café über diese im analogen und digitalen Raum sozusagen miteinander vernetzt. Es folgten digitale Themenwerkstätten, wo Bürgerbotschafter auch nochmal ausgewählt wurden, die dann mit in Fachworkshops reingegangen sind. Die Fachworkshops wurden nicht so klassisch dokumentiert, sondern in Form von Podcasts auch nochmal den Einwohnenden zur Verfügung gestellt und die Inhalte sozusagen recht niederschwellig und ja, wirklich ansprechend auch transportiert. Es gab auch ein Workshop-Mobil, mit dem wir durch die Region getourt sind, weil sie sehr ländlich geprägt ist und man dann in diesem Raum wirklich wir auch in die kleinen Gemeinden reingegangen sind, vor Fitnessstudios, auf Marktplätze, an Bauernhöfe, so dass wir wirklich mit den Strategieentwürfen zu den Menschen in Ostbelgien gegangen sind. Und das Ganze wurde abgerundet mit einer Abschlussveranstaltung in diesem Jahr.
Also was mich ja beeindruckt, ist ja nicht nur die Vielfalt dieser unterschiedlichen Veranstaltungen, wir reden ja auch von Formaten, gemacht habt, sondern A, dass die anscheinend auch immer gut besucht sind, so wie unsere Gäste erzählt haben. Aber ich stelle mir jetzt gerade vor, ich stehe auf einem Bauernhof und rede mit Leuten über ein Strategiekonzept. Und das für unsere Zuhörenden ist wirklich das Spannende zu hören, wie die Ostbelgier und Ostbelgierinnen wirklich gestrickt sind. Es gibt nämlich so einen Spruch, der heißt, ein Belgier ist mit dem Backstein im Bauch geboren. Und das klingt jetzt wirklich so, erstmal setzt er sich immer mit seiner Umwelt auseinander, weil da ständig irgendwie was gebaut werden muss. Aber er ist so einer, der auch sehr pragmatisch ist, zum Teil sehr gelassen in die Sachen geht. Also der steckt nicht den Kopf in den Sand oder ist hilflos, sondern sagt, na ja, Zukunft muss man gestalten. Das ist wichtig für unsere Identität. Also packen wir das mal an. Das fand ich unglaublich beeindruckend. Und das lassen wir uns von welchen Gästen genau erklären?
Ja, da kommen wir gleich zu. Ich habe noch zwei Punkte, die ich vorher gerne noch sagen würde. Du sprachst vorhin davon, dass es eben eine kleine Region ist. Also das müsste man vielleicht noch kurz erklären. Dieses deutsche Sprachgebiet, eben die deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, zählt ungefähr knapp 80.000 Einwohner. Also es müsste man, muss man sich mal überlegen. Das ist eigentlich Mittelstadtgröße, ne?
Das
Aber
meine ich damit, ja.
verteilt in einer Region, die dann auch noch in zwei Teile unterteilt ist, in einen nördlichen Teil und in einen südlichen Teil der Region durchbrochen durch das hohe Venn, durch einen Gebirgszug. Und was wirklich spannend ist, du hast es jetzt gerade so schön erklärt mit dem Backstein. Also es gibt viel Eigentum in Ostbelgien. Es gibt auch einen hohen Sinn für Gestaltung und für Baukultur. Es ist auch so, dass, und es war in diesem Strategieprozess, waren zwei Dinge für mich sehr bemerkenswert. Das eine, dass hier wirklich sehr integriert gedacht wurde, also dass diese vielen Handlungsfelder und Themen, die da zu bedenken waren, ganz eng miteinander jeweils verknüpft wurden und dass man immer wieder versucht hat, diese großen globalen Trends und Treiber, über die wir ja auch in der ersten Folge dieser Trilogie insbesondere gesprochen haben, immer wieder versucht hat, von dem ganz großen Ganzen runterzugucken, was heißt das für uns ganz spezifisch für unsere ortsspezifischen Herausforderungen und lokalen Bedingungen.
Ja, vor allen Dingen für den Lebensalltag, ne? Es ist ja super beeindruckend, wie die mit der Digitalisierung schon umgehen. Jetzt wollen wir nicht alles vorwegnehmen. Ich glaube, wir sollten einfach loslegen und noch mal ganz kurz was zu unseren Gästen sagen.
Ja, das machen wir. Wir haben drei Gäste eingeladen. Und zwar einer, ich habe gerade das Büro HJP Plan Plus aus Aachen erwähnt, Dr. Frank Pflüger, Geschäftsführer dieses Büros, ist dabei. Er ist eben der beauftragte Planer für die Strategieentwicklung und für die Raumstrategie auch gewesen. Wir haben außerdem dabei Alexander Krings vom Ministerium der deutschsprachigen Gemeinschaft aus dem Bereich Standortentwicklung, der für das regionale Entwicklungskonzept federführend zuständig war. Und Dr. Lucina Zallas, auch vom Ministerium der deutschsprachigen Gemeinschaft aus dem Bereich Raumordnung, die federführend verantwortlich in diesem Projekt war für das Raumordnungsgesetz. Und ja, wir begrüßen die drei nun ganz herzlich und freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen und wünschen unseren Zuhörenden ganz viel Spaß und auch neue Erkenntnisse.
Dann geht's los. Ostbelgien leben 2040. Wenn ich diese Jahreszahl sehe, ist das ja ganz schön weit weg. Und wir fragen uns gerade, wie geht's uns denn in diesen unsicheren Zeiten?
Und da wir momentan doch so viele schlechte Nachrichten mitgeteilt bekommen über Radio, Fernseh, Printmedien, an Sie nun jeweils einzeln die Frage, hat es denn heute bei Ihnen etwas Positives gegeben? Eine positive Nachricht oder ein Erlebnis, wo Sie sagen, nee, ist doch alles gut.
Lucy, was hast du heute schon Positives erlebt?
Also als erstes schneit es in Ostbelgien, das ist natürlich schön. Und als zweites war ich heute Morgen bei unserem Qualitätszirkel und ja, auch daraus kann ich Positives berichten. Ich bin immer wieder erstaunt, wie modern die belgische Verwaltung oder die ostbelgische Verwaltung sich eigentlich gibt und wie viel Mitspracherecht die Mitarbeiter haben und in welchen Punkten wir schon teilweise auch weiter sind als die deutsche Verwaltung, die ich ja auch aus der Praxis kenne.
Und wie ist es bei dir, Alexander? Hast du heute irgendeine positive Nachricht vernommen oder bist du mit irgendetwas Schönem heute in den Tag gestartet?
Ja, also ich würde sagen, positive Nachricht fällt mir auf Anhieb nichts ein, aber wenn ich so heute auf meinen Zeitplan oder mein Tagesprogramm geschaut habe, dann kamen da viele Zukunftsthemen wirklich zur Sprache. Also wir beschäftigen uns gerade mit sehr viel Zukunftsthemen wie welche Projekte wollen wir bis 2029 umsetzen oder in welchen Bereichen müssen wir uns jetzt mit der Zukunft beschäftigen. Und ich denke, bei allen negativen Nachrichten, die man so hört, ist das doch ein positives Zeichen. Man kann etwas ändern und man muss sich einfach noch dran setzen.
Und Frank, wie geht's dir?
Ja, ich habe immer wieder kämpft man ja in der Frage, gutes Planen und Bauen und das mühsames Geschäft. Und habe gerade heute gehört, dass wir gestern Abend ein schönes Ergebnis erzielen konnten beim Wettbewerbsverfahren, wo ein ganz toller Wettbewerb entschieden wurde mit einem ganz tollen Entwurf und hoffentlich dieser Ort dementsprechend qualitätvoll umgestaltet werden kann, trotz den schwierigen Zeiten, die wir haben und trotz dem wenigen Geld, was da ist.
Und trotz der langen Zeit, die wir sehr wahrscheinlich dafür brauchen, solche Projekte umzusetzen,
Und
oder?
stimmt, die Bürgerinnen und Bürger, die es bei der Informationsveranstaltung vorgestern gesehen haben, müssen sich ein bisschen gedulden, weil Planen und Bauen kostet in Deutschland Zeit. Nicht nur in Deutschland, es kostet einfach Zeit. Und da ist Geduld gefragt.
Wenn wir jetzt auf das Projekt gucken, Ostbelgien Leben 2040, das ist ja ein Projekt, was so zwei inhaltliche Stränge miteinander verzahnt und verbunden hat. Zum einen ging es um die Fortschreibung des räumlichen Entwicklungskonzeptes. Alexander, da warst du federführend tätig. Warum braucht eigentlich eine Region ein regionales Entwicklungskonzept und was wird damit eigentlich geregelt? Was ist das genau?
Ja, also eine Region unserer Meinung nach braucht immer ein regionales Entwicklungskonzept beziehungsweise einen Entwurf für die Zukunft. Wir haben es ja schon in der Einleitung teilweise gehört. Aktuell sind die Regionen und Länder stets mit Herausforderungen und Krisen konfrontiert. International hat man den Ukraine-Krieg, den Klimawandel, Rechtspopulismus. Aber auf regionaler Ebene haben wir mit vielen Problemen zu kämpfen, Finanzierungslücken, Fachkräftemangel, die Kluft zwischen Jung und Alt und so weiter. Also viele Probleme, wenn man es negativ sehen will, aber man kann diese Probleme auch angehen, indem man einen Zukunftsentwurf entwickelt für Ostbelgien oder auch für andere Regionen. Das heißt, einen Fahrplan, um die Herausforderungen anzugehen, die sich uns jetzt, aber auch in Zukunft stellen. Und das haben wir 2008 schon gemacht mit dem Leitbild Ostbelgien Leben 2025, also einem Leitbild, das die 15 Jahre bis zum Jahr 2025 wirklich durchgeplant hat. Und das wollten wir jetzt auch mit dem Leitbild Ostbelgien Leben 2040 machen. Das heißt, wir haben uns die Frage gestellt, wie wollen wir 2040 in Ostbelgien leben? Was brauchen wir dazu? Was müssen wir dazu tun? Und haben dann gemeinsam mit allen Akteuren hier in Ostbelgien, aber auch von außen, einen Zukunftsentwurf für das Jahr 2040 entworfen.
Eine ganz kurze Rückfrage, bevor wir dann auch auf diesen anderen Strang des Projektes gucken. Wenn du sagst, die Akteure und wir in Ostbelgien, wer sind denn die Ostbelgierinnen und Ostbelgier? Kannst du einmal kurz beschreiben, wer bei euch in der Region lebt und ja, was euch auch ausmacht?
Ja, so, also ich versuche es mal kurz zu machen. Belgien hat mehr oder weniger 11 Millionen Einwohner, besteht aus drei Gruppen. Das sind zum einen die Flamen mit ungefähr 6 Millionen Einwohnern, die Wallonen mit über 4 Millionen Einwohnern. Das sind so die beiden Gruppen, die man kennt, denke ich, im Ausland. Und daneben gibt es aber noch eine kleine Gruppe, das sind die Deutschsprachigen, das sind 80.000 Menschen, also weniger als 1% der Bevölkerung in Belgien. Und diese 80.000 leben in einer Region ganz im Osten Belgiens, nicht weit von der deutschen Grenze, also nicht weit von Aachen im Norden oder auch Rheinland-Pfalz im Süden. Und die deutschsprachige Gemeinschaft hat einen relativ hohen Grad der Autonomie, kann also sehr viele Lebensbereiche selber gestalten. Und das haben wir ja auch getan mit unserem Zukunftsentwurf. Ja, und die Menschen sind in mehreren Welten zu Hause, so nennen wir das in unserem Standortmarketing. Das heißt, sie können pünktlich sein wie die Deutschen, aber können das Leben auch genießen wie jemand aus Frankreich oder aus der Wallonie.
Und Lucy, du arbeitest ja auch in der deutschsprachigen Gemeinschaft. Und diese Region, die Alexander jetzt gerade beschrieben hat, hatte ja die Chance oder hat die Chance, sich ein eigenes Gesetz zu schreiben im Bereich der Raumordnung. Warum ist es eigentlich eine Chance für die Region? Und wie schafft man das in so einem kleinen Feld oder Bereich, sich tatsächlich selber ein Gesetz zu geben?
Also die deutschsprachige Gemeinschaft hat 2020 die Zuständigkeit für die Raumordnung von der Wallonie übertragen bekommen. Die deutschsprachige Gemeinschaft hat recht lange dafür gekämpft, diese Zuständigkeit ebenfalls zu erwerben und hat eben neben der Raumordnung auch das Wohnungswesen und Teilbereiche der Energie übertragen bekommen und ist damit in der Lage, eben auch räumlich selbst zu gestalten. Um das genauer zu verstehen, müsste man eigentlich über das belgische System der Gesetzgebung etwas weiter ausholen. Es ist so, dass es hier keine Bundesgesetzgebung oder keine föderale Gesetzgebung der Raumordnung gibt, sondern eben eine regionale Gesetzgebung, die dann direkt den EU-Richtlinien untersteht, aber keinem Obergesetz. Das bedeutet, die Zuständigkeit der DG ist sehr autark. Wenn wir uns ein neues Raumordnungsgesetz geben oder ein neues Baugesetz, dann ist es das einzige Gesetz, das hier die Anwendung findet und nach dem wir planen und bauen können. Und das ist natürlich eine sehr große Chance, dann entsprechend den Bedürfnissen der Bevölkerung hier in einer eher ländlich geprägten Region, von kleinen Städten geprägten Region, eine andere Gesetzgebung zu machen, als die, die es in Brüssel gibt oder als die, die in Namur gepflegt wird, wo die Voraussetzungen einfach andere sind als bei uns. Manche Fälle, die in der jetzigen Gesetzgebung geregelt sind, die kommen bei uns nie zur Anwendung. Und andere Fälle wiederum sind bei uns häufig und könnten besser für die ländliche Bevölkerung und die ländliche Umgebung geprägt werden.
Also wenn ich das von außen so höre, dann bin ich völlig erstaunt, wie tolerant die Belgier und Belgierinnen sind oder das System, um so einer kleinen Gemeinschaft von 80.000 Menschen solche Gesetzgebungskompetenzen zu geben und so viel Steuerungsmöglichkeit. Das ist ja wirklich ein sehr ungewöhnliches Modell. Ich lebe ja nun in der Ecke von Freiburg mit Schweiz und Frankreich zusammen. Da könnte ich mir sowas überhaupt nicht vorstellen. Also das finde ich schon bemerkenswert. Deswegen meine Frage an den Frank, der ja nun die Aufgabe hatte, diese zwei Stränge, nämlich einerseits diese Raumordnung für alle und dann das Regionale, nun in ein Konzept zu gießen, das da heißt Ostbelgien Leben 2040. Wie ist es denn dazu gekommen oder wie lange hast du da dran gearbeitet? Was sind so deine Erfahrungen in diesem Prozess gewesen?
Gearbeitet habe ich über 3 Jahre lang, aber ich heißt nicht ich, sondern ein ganzes Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil das geht ja nur letztendlich in Teamarbeit. Da waren Moderatoren dabei und letztendlich auch Menschen, die in der Regionalentwicklung viel Erfahrung haben. Und wir haben uns auch, um das ein bisschen aufzudicken, letztendlich auch uns Coaches bedient, die uns sozusagen fachlich auch begleitet haben. Also es ist ein Teamwork gewesen über 3 Jahre hinweg. Und die Idee ist eigentlich dadurch entstanden, dass die deutschsprachige Gemeinschaft inhaltliche Grundlagen für ihr neues Raumordnungsgesetz wollte. Und sagt, okay, wie soll das neue Gesetz aussehen? Und gleichzeitig war aber das regionale Entwicklungsprogramm abgelaufen. Und dann haben wir gesagt, hat es das regionale Entwicklungskonzept und die Raumordnungsgesetzgebung nicht ganz, ganz viel miteinander zu tun? Ja, ist dann doch klar geworden, doch, es hat ganz viel miteinander zu tun. Und deshalb haben wir die zwei Stränge dann zusammengeschoben und haben daraus einen sehr breiten, dialogorientierten Prozess aufgesetzt und sind dann zu dem Raumbild gekommen, Kompaktland auf der einen Seite und auf der anderen Seite die neue Zukunftsvision für Ostbelgien.
Bevor wir jetzt zu den Inhalten kommen, Frank, jetzt bin ich natürlich ganz neugierig, wie war denn die Resonanz bei der Bevölkerung? So war, ich sage jetzt mal, zwei relativ komplizierte planerische Instrumente im Grunde genommen von unten heran so mit Leben zu füllen. Also wie groß war die Nachfrage an Informationen, an Mitdenken und Mitwirken bei diesen beiden Instrumenten?
Also, auf der einen Seite sind es abstrakte Instrumente, auf der anderen Seite sind die Ostbelgier auch ein sehr kommunikatives Völkchen und auf der anderen Seite ist Beteiligung in der deutschsprachigen Gemeinschaft schon immer groß geschrieben worden. Da gibt es sehr beispielgebende Dinge, die dort gemacht worden sind. Von dem her sind wir in eine Beteiligungskulturlandschaft gekommen, wo wir darauf ansetzen konnten. Das war das eine. Das zweite ist, jeder Belgier, habe ich gelernt, ist mit einem Backstein geboren worden. Also Bauen ist unglaublich wichtig und emotional und von dem her war das einfach gar keine Frage, dass viele Menschen sich daran beteiligen wollen, wie ihre Zukunft vor ihrem Haus, vor ihrem Dorf, vor ihrer Stadt aussieht.
Ich hätte auch noch eine Frage zu dem Prozess, denn es war jetzt ein relativ langer Prozess, breit angelegter, partizipativer Prozess. Und es haben da sicher auch viele verschiedenste Akteure dran beteiligt oder wurden daran beteiligt. Kannst du noch mal kurz skizzieren, mit welcher Methodenvielfalt oder auf welche Art und Weise da gearbeitet wurde?
Oh, das war wirklich sehr, sehr umfänglich. Zum einen haben wir uns fachlich eine Expertengruppe an die Seite gestellt. Auf der anderen Seite haben wir Coaches eingestellt, die uns zu dem Thema Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Daseinsvorsorge, oder auch regionale Identität auch begleitet haben. Und wir haben dann letztendlich über die klassische Ansprache von Stakeholdern aus Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit ganz breite Formate angelegt, wo wir Menschen versucht haben, über Workshops, über Werkstätten, aber auch über aufsuchende Beteiligung, kann ich gleich noch ein bisschen was zu sagen, zu begeistern. Und im Endeffekt haben wir etwa, um es vorwegzunehmen, von den 80.000 Menschen, die der Alexander Krings gerade genannt hat, vielleicht 6.000 Menschen in unserer Beteiligung erreicht. Also wir haben relativ viel Alarm da gemacht und ich glaube, danach kannten uns fast alle.
Ganz kurz, bevor wir zu den Inhalten kommen und die anderen beiden die Themen und Querschnittsthemen noch erläutern können. Frank, wenn du das vergleichst mit Prozessen in Deutschland, hast du da einen Unterschied gemerkt? Also entweder in der Motivation der Leute mitzumachen oder in der Möglichkeit deiner Auftraggeberin so breit angelegt einen Prozess zu starten. Wie schätzt du das im Vergleich? Oder kulturell?
Also es ist sehr beeindruckend, dass eine Regierung und eine Gesellschaft bereit ist, sich auf so einen Prozess einzulassen und den auch so partizipativ und so konsequent auch umzusetzen und dafür auch bereit ist, Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Ressourcen auf unserer Seite, aber Ressourcen auch in der Verwaltung. Das war ja letztendlich ein Kraftakt der vielen Beteiligten. Also das kenne ich in Deutschland nicht, dass, sagen wir mal, Regionalentwicklung oder auch Städtebauentwicklung so einen großen Raum einnimmt und so ernsthaft behandelt wird. Das ist sehr bemerkenswert gewesen.
Wie habt ihr das denn erlebt aus der Verwaltung heraus, Lucy?
Also die Ausschreibung für diesen Prozess hat bereits formuliert, dass das Thema Beteiligung der Akteure einen sehr großen Stellenwert bekommt. Also bei der Bewertung der Angebote, die uns erreicht haben, spielte das eine zentrale Rolle. Wie sah das Konzept der Beteiligung aus? Nicht nur die Referenzen der Büros waren gefragt, sondern eben auch Erfahrungen in Beteiligungsprozessen und Zuschnitt des Prozesses für Ostbelgien. Uns hatte damals die aufsuchende Beteiligung besonders begeistert. Also HJP hatte im Angebot bereits formuliert, dass sie zu den Menschen rausfahren wollen mit einem Workshop-Mobil. Wir haben nachher auch dieses Ostbelgien-Mobil bereitgestellt, mit dem wir dann ja an unterschiedlichsten Orten die Menschen vor Ort in der ländlichen Region besucht haben, auch um Menschen zu erreichen, die eben nicht zu einer Abendveranstaltung kommen oder die nicht an einem Online-Forum teilnehmen, sondern einfach in ihrem Alltag abgeholt werden oder auch Schüler in Schulen besucht werden, wo man gemeinsam arbeiten kann und die Themen besprechen kann, die den jungen Menschen wichtig sind. Beteiligung hatte schon einen extrem hohen Stellenwert bereits bei Ausschreibung und Vergabe und es hat sich auch so durch den Prozess durchgezogen.
Habe ich doch glatt eine Frage an die Kollegin. Ich glaube, sie war doch mit bei diesem Mobil und zog über die Lande. Wie, was war dein Eindruck von den Gesprächen vor Ort?
Also zum einen würde ich da ganz gerne noch einen Punkt ergänzen. Man muss das vielleicht auch geografisch noch ein bisschen verstehen. Ostbelgien ist nochmal unterteilt in einen nördlichen Teil und einen südlichen Teil. Und die Gemeinden sind sozusagen da auch nochmal getrennt durch diesen Gebirgszug. Und wir haben dann relativ schnell gemerkt, oder das war uns dann auch von den Auftraggebenden vor Ort auch so vermittelt worden, wenn wir jetzt eine Veranstaltung im nördlichen Teil durchführen, heißt es nicht, oder erreichen wir schlecht die Leute aus den südlichen Gemeinden und andersherum. Also das war vielleicht auch noch ein Punkt, der mit dazu beigetragen hat, dann wirklich auch in die Dörfer, in die Gemeinden zu den Menschen zu fahren. Und wir waren dann wirklich an Alltagsorten. Also wir standen auf Marktplätzen, wir standen vor Sportplätzen, wir waren an Schulen, auch noch in Kombination mit Schülerworkshops. Wir waren aber auch vor dem Fitnessstudio, also wirklich Orte, wo wir wussten, da bewegen sich die Menschen im Alltag und dort können wir auch mit den Leuten reden. Und das hat tatsächlich an vielen Orten sehr gut funktioniert, dass wir Menschen über verschiedenste Generationen dort sprechen konnten, von Schülerinnen und Schülern, Eltern mit Kinderwagen, aber auch Senioren, Seniorinnen, die vorbeikamen. Es gab noch so einen kleinen Nebenbaustein, dass HJP Plan Plus gemeinsam mit der DG einen Erklärfilm auch gedreht hat zur Raumordnung. Was ist das eigentlich? Der auch in diesem Workshop-Mobil abgespielt wurde, so dass man sehr leicht verständlich und nachvollziehbar auch überhaupt verstehen konnte, was hat dieses Thema eigentlich mit mir und mit meiner Lebenswelt zu tun und was kann ich dazu beitragen? Genau, also von daher habe ich das eigentlich als eine sehr lebendige Methode erlebt, einen direkten Zugang zu den verschiedensten Menschen zu finden. Und wir haben etliche Hinweise, Anregungen, Feedback auch zu den Strategieentwürfen erhalten und auch zu den Leitzielen dieses Raumordnungsgesetzes, sodass bei der inhaltlichen Bearbeitung dann auch Berücksichtigung finden konnten.
Jetzt habe ich eine Frage an Herrn Krings. Er hat in seinen Eingangsworten so schön unsere globalen Trends und Treiber runtergebrochen und hat gesagt, nee, hier in Ostbelgien, da interessiert uns insbesondere die Finanzierung, die Fachkräfte, der demografische Wandel, die Gesundheit und so weiter. Herr Krings, wie konkret sind denn von den Leuten Hinweise und Botschaften an die Planung genannt worden? Hatten die einen lebensweltlichen Bezug oder war das eher, so wie man das aus regionalen Entwicklungs- und Raumordnungskonzepten kommt, eher so abstrakt?
Nee, also ich würde schon sagen, dass in den verschiedenen Beteiligungsformaten, die wir organisiert haben mit den Akteuren und auch mit der Zivilgesellschaft, es sehr oft um ganz konkrete Inhalte ging. Und das ist uns auch aufgefallen oder als Fazit lässt sich das auch festhalten, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist bei der Beteiligung von Akteuren, von Bürgern. Man muss die Leute da abholen, wo sie sind, wo sie stehen. Man darf das Ganze nicht zu abstrakt machen und den Bürgern muss man die Chance geben, dass sie sich so ausdrücken können, in der Umgebung, in der Realität, in der sie sich befinden. Und ich glaube, unsere Arbeit als Koordinatoren, als begleitende Personen ist es dann, diese Inhalte zusammenzufassen in übergeordnete Programme und in übergeordnete Maßnahmen. Aber um nochmal zurückzukommen auf die Frage, Es war absolut kein Problem, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, aktiv und konkret zu diskutieren. Und wenn man den Bürgern das Gefühl gibt, dass sie gehört werden, dass ihre Rückmeldungen auch ernst genommen werden, dann sind sie auch bereit, auf Augenhöhe und ernsthaft mit einem zu diskutieren. Ja, und auch ein bisschen in ihr Inneres blicken zu lassen, denn das ist auch wichtig. Es geht hier auch um Zukunft, um Ängste, um Emotionen. Und die spielen natürlich auch eine Rolle bei der Erarbeitung eines Zukunftskonzepts.
Wie konnten Sie diese Ernsthaftigkeit denn sicherstellen? Wie sind Sie denn da aufgetreten? Also haben die Leute relativ schnell ein Feedback gekriegt von Ihren Ideen, die Sie genannt haben? Wie konnte so ein Vertrauen wachsen in den Dialogen?
Also ein Vertrauen, denke ich, wächst, indem man sehr gut kommuniziert. Man muss immer wieder auf die Leute zugehen, ihnen erklären, in welcher Situation diese Beteiligung jetzt stattfindet, das große Ganze herunterbrechen auf konkrete, lebensnahe Themen. Und nach der Beteiligung dann auch sehr gut kommunizieren, was man festgehalten hat. Und das dann auch an die Teilnehmer und auch die Gesellschaft so kommunizieren über mehrere Kanäle, über persönliche Kanäle wie E-Mails oder sonstige Nachrichten, aber auch über die Presse, über Pressemitteilungen, über Online-Artikel. Und vielleicht sogar über innovative Wege, die wir auch zum Beispiel hier beschritten haben. Zum Beispiel haben wir auch mit unseren externen Experten, den Coaches, Podcast-Aufnahmen gemacht, wo wir verschiedene Workshops besprochen haben. Und das auch anstelle von ellenlangen Protokollen, die unserer Erfahrung nach sowieso die meisten Menschen nicht lesen, sondern wir wollten das möglichst attraktiv gestalten für die Bürger, dass die sich informiert und auch mitgenommen fühlen.
Also vielleicht da noch einen ergänzenden Satz dazu. Ich sehe es genauso wie Alexander. Und wir hatten nach einer ersten Auftaktphase hinten einen längeren Zeitraum von, ich sage jetzt mal, 3, 4, 5 Monaten, wo wir uns auch fachlich sehr intensiv beschäftigt haben. Und hatten aber Bürgerbotschafter dabei, die sozusagen in der ersten Phase gewonnen wurden und auch die Sicht der Bevölkerung in den Fachworkshops eingebracht hat. Und gleichzeitig haben wir eben mit den gerade erwähnten Podcasts auch immer geguckt, dass so Zwischenergebnisse aus diesen Fachworkshops auch bei der Bevölkerung wieder ankommen und recht niederschwellig und einfach nachvollziehbar dann über die Podcasts auch vermittelt wurden, um diese längere Strecke dazwischen auch ein Stück weit zu überbrücken. Aber Luz, ich glaube, du wolltest auch noch was ergänzen oder dazu sagen.
Ja, im Grunde hast du es schon gesagt, die Transparenz war wichtig, eben nicht diese schwarzen Löcher im Prozess zu lassen, die schon mal vorkommen, wenn die Kommunikation nach außen abreißt, durch die Bürgerbotschafter auch eben Personen, die mitgemacht haben, an den Bürgerwerkstätten mitzunehmen, auch in den Fachaustausch und immer wieder am Ball bleiben, bis hin eben dazu, dass die Regierung in ihren Regierungserklärungen, die sie jährlich rausgibt, auch nochmal Bezug genommen hat auf den Prozess und auch transportiert hat, was nehme ich als Politik mit für die weiteren Zeiträume fürs nächste Jahr, was wird passieren?
Das klingt sehr interessant, dass ihr genau diese Löcher, diese schwarzen Löcher, ein schönes Bild, versucht habt zu vermeiden oder es auch geschafft habt. Habt ihr denn gemerkt, dass die Leute, und dann sind wir auch fertig mit der Beteiligung, dann kommen wir zu den konkreten Projekten, die interessieren mich natürlich auch, dass man jetzt sagen kann, hatten wir einen Verlust an Leuten, die mitgemacht haben? Das stellen wir ja manchmal fest, ein euphorisches Feuerwerk am Anfang und dann plätschert die Teilnahme aber so ein bisschen vom großen Fluss zum kleinen Bach. Also waren Verluste feststellbar von Leuten, die beteiligt wurden, oder sind die kontinuierlich dabei geblieben?
Natürlich gab es da immer einen Wechsel und es gab schon wechselnde Gruppen und auch Menschen, aber es gab eine große Kontinuität. Und der absolute Hit dabei war, dass wir so viele Menschen gar nicht verloren haben, sondern ganz viele Menschen bei unserer Abschlussveranstaltung eingesammelt haben. Wir haben eine Abschlusskonferenz gemacht und wir waren sehr nervös, haben eine große, große Halle in St. Witt fertig gemacht und wussten nicht, was passiert. Und es war fantastisch. Es war rappelvoll. Die Stimmung war fantastisch und gut. Und es war eine Aufbruchstimmung da. Und im Prinzip waren alle und noch mehr da. Also so viele konnte man nicht verloren haben. Das war wirklich ein ganz schöner Abschluss beziehungsweise Auftakt zu der Umsetzung, über die wir ja vielleicht auch sprechen.
Ja, und ein schönes Lob für 3 Jahre Arbeit und viel Hirnschmalz, das ihr da reingesteckt habt mit Engagement. Das hört sich doch gut an. Jetzt mal konkret, was waren denn die herausragenden Projekte für die Leute? Also, was ist jetzt so zukunftsorientiert in diesem Strategie Ostbelgien 2040 festgelegt worden? Könnt ihr das an konkreten Punkten benennen?
Also wir haben als Ergebnis dieses dreijährigen Beteiligungsprozesses ein integriertes und auch querschnittsorientiertes Leitbild entwickeln können. Dieses Leitbild umfasst 9 Leitziele, die uns mitnehmen sollen auf den Weg hin in das Jahr 2040 und uns auch dabei helfen sollen, das zu erreichen, was wir uns für das Jahr 2040 vorgenommen haben. Die 9 Leitziele, ich kann sie vielleicht mal kurz nennen, sind tief verwurzelt und breit vernetzt. Hier geht es um die Themen Standortmarketing, Kultur, Ehrenamt, also eher weiche Themen, generationenübergreifende Teilhabe in allen Lebensbereichen. Das betrifft so alle Lebensphasen des Ostbelgiers, der Personen, die hier leben, von der Kinderbetreuung über die Jugend bis hin zur Familie und zum Älterwerden. Dann haben wir die Digitalisierung mit der Lebensqualität und Zukunftssicherung durch die digitale Transformation. Hier geht es um Infrastruktur, also Glasfaserausbau konkret, und aber auch die Erkenntnis, die uns in der Beteiligung gekommen ist, dass bei aller Digitalisierung, die ansteht, der Mensch und das Menschliche nicht verloren gehen darf. Dann haben wir die Wirtschafts- und Arbeitsregion, wo es natürlich um Wirtschaftlichkeit an sich geht, aber auch um das Thema Nachhaltigkeit, was da nicht vergessen werden darf in den Themen Wirtschaft, Beschäftigung, aber auch Tourismus, Agrarwirtschaft. Die Bildung ist ein ganz wichtiger Eckpfeiler, und das lebenslange Lernen, wo es um Themen wie Chancengerechtigkeit, berufliche Ausbildung geht. Die gesunde Region für alle und auch in jedem Alter ist ein weiterer Punkt, wo es um die integrierte Versorgung, Prävention, aber auch sportliche Betätigung und Bewegung geht. Dann geht es in die Raumordnung, zukunftsweisende, resiliente Landschafts- und Siedlungsentwicklung, wo uns neben der Raumordnung auch Themen wie Baukultur, Wohnen, Landschaftsräume und die Kulturlandschaft sehr wichtig sind. Dann haben wir das Klima, Klimaschützen für die nächsten Generationen, wo es um Themen wie Energieversorgung, aber auch Klima und solche Themen wie Treibhausgasneutralität geht. Und dann haben wir noch das letzte Thema, die Viertelstundenregion mit vielschichtiger Mobilität für alle, wo es um das Thema sanfte Mobilität, Verkehrswende und dann eben auch die Viertelstundenregion geht, ein Thema, das wir natürlich uns geborgt haben oder abgeschaut haben von der 15-Minuten-Stadt.
Aber Herr Krings, wenn ich Ihre Auflistung so höre, dann frage ich mich, wo sich diese Themenfelder jetzt unterscheiden zu anderen regionalen Entwicklungskonzepten und Raumordnungskonzepten. Das könnte man ja jetzt für viele Regionen sagen. Sprich, was ist denn jetzt das Besondere für Ostbelgien? Also jetzt das Letzte, was Sie genannt haben, das dachte ich mir, das macht bestimmt nicht jede Region, eine Viertelstundenregion auszuschreiben. Aber was ist das Besondere an Ostbelgien jetzt bei diesen Themenfeldern und Leitzielen, die Sie genannt haben?
Ich würde mal sagen, das Besondere an Ostbelgien ist, dass wir die gemeinsam mit der gesamten Bevölkerung oder einem Querschnitt der Bevölkerung entwickelt haben, dass wir da auch zugehört haben, was den Personen wichtig ist und dass wir das Ganze nicht bei einer Vision, bei einem Leitbild belassen, sondern dass wir jetzt konkret in der nächsten Phase in die Umsetzung gehen, wo auch die Regierung dann ganz klar sagen wird, wenn ihr Projekte einreicht, es gibt budgetäre Grenzen, es gibt inhaltlich auch einige Vorgaben, was die Zuständigkeiten angeht, aber wenn ihr Projekte einreicht, dann bezieht euch doch bitte auf dieses Leitbild und sagt ganz konkret, worauf ihr euch bezieht und wo ihr etwas umsetzen wollt. Und wenn ihr das dann auch herleitet, dann sorgen wir dafür, dass ihr die nötigen Mittel bekommt und dann auch da konkret Projekte umsetzen könnt.
In Richtung Umsetzung gucken wir vielleicht gleich nochmal, Frank. Wir haben ja gemeinsam diese 9 Säulen erarbeitet und wir hatten immer wieder so diese Herausforderung, diese großen globalen Themen immer wieder mit dem ganz ortsspezifischen und lokalen Ostbelgien zu verknüpfen. Vielleicht kannst du es aus deiner Sicht nochmal beschreiben. Wo war diese Spanne besonders schwierig und groß? Und wo ist es uns aber vielleicht auch gelungen, eben dieses Große mit dem kleinen, konkreten Gut, zu verbinden?
Komme ich gleich dazu. Ich wollte noch zu der Frage, die Alexander Grings ausgeführt hat, was das, denke mal, das Besondere ist an dem regionalen Entwicklungskonzept, nochmal drauf eingehen. Weil ich glaube, im Unterschied zu vielen regionalen Entwicklungskonzepten, die wir in Deutschland machen, die sehr sektoral gedacht werden, haben wir es geschafft, in Ostbelgien eigentlich ein integriertes Projekt zu entwickeln. Und die Klammer dieser neuen Säulen ist im Prinzip auf der einen Seite die Nachhaltigkeit, die im Prinzip eine große Rolle spielt, auf der anderen Seite die Digitalisierung, wo wir auch festgestellt haben, dass wir da letztendlich auf ganz fruchtbaren Boden kommen, ob Bildung ist oder ob es insbesondere Gesundheitswesen ist, andere Sektoren, wo wir festgestellt haben, dass da eigentlich dieses Aufbrechen der sektoralen Sichtweisen, die wir oft, sagen wir mal, bedingt auch durch unser Verwaltungshandeln so oft haben, das ist uns eigentlich ganz gut gelungen. Und das Fee war ja auch die Spannung dabei zu sagen, weg von dem Sektoralen, weil wir haben natürlich auch mit den einzelnen Fachverwaltungen gesprochen und so weiter und mussten dann diese Argumente sozusagen in die planerische Abwägung bringen. Und da gab es Großes und Kleines und Wichtiges, Unwichtiges, politisch Dominantes und Weniges. Und das im Prinzip zu schieben über einen großen Tisch und da zu gucken, wie hängt alles miteinander zusammen, das war schon ein wichtiger Schritt, den zu machen. Und das haben wir auch letztendlich mit dem großen, breiten Brust machen können, weil wir so eine starke Beteiligung hatten und auch ein gutes Gefühl dafür hatten, wie im Prinzip die Gesellschaft auch tickt. Das war, glaube ich, auch wichtig, dass wir nicht am Schreibtisch irgendwas entschieden haben, sondern das immer in Reflexion mit vielen Akteuren vor Ort in Ostbelgien.
Also vielleicht kann ich da noch kurz einhaken, weil das hat teilweise schon auch für Verwirrung gesorgt, weil wir bewusst auch diese Fachworkshops nicht nach bestimmten Handlungsfeldern benannt hatten, sondern dann Titel gewählt haben, wo verschiedene Themenfelder miteinander verbunden waren. Ich kriege jetzt die Titel gerade nicht so spontan zusammen, aber das hat dazu geführt, dass dann Fachpersonen aus der sektoralen Verwaltung im Moment gar nicht wussten, ja, wo gehöre ich denn jetzt hin? Zu welchem Workshop soll ich denn jetzt überhaupt gehen? Wo finde ich denn mein Thema wieder? Weil bestimmte Themen auch eben bei mehreren Workshops natürlich auftauchten, weil sie in unterschiedliche Felder dann reinspielten oder es verschiedene Verknüpfungen gab. Also das war eigentlich ein ganz spannendes Erlebnis so und hat aber auch, glaube ich, dieses sektorale Arbeiten in der Verwaltung selbst in diesem Prozess auch aufgebrochen, ganz unabhängig jetzt von dem Ergebnis und wie dieses Leitbild hinterher jetzt auch formuliert ist. Und das sieht man alleine auch schon so, wie wir jetzt zusammensitzen, aber wie wir auch im Prozess gearbeitet haben, auch mit der Verknüpfung von Lucy als Projektleiterin dieses Raumordnungsstrangs und Alexander mit dem regionalen Entwicklungskonzept. Auch da wurde ja fachamtübergreifend ganz, ganz eng miteinander gearbeitet. Und ich glaube, das war auch durchaus ein wichtiger Impuls, der auch durch diesen Prozess intern eigentlich gefruchtet hat.
Lucy, wie nachhaltig ist denn dieser Lernprozess dann für die Verwaltung bis heute? Also wird das kontinuierlich so fortgetrieben oder war das jetzt so einmalig für diese 3 Jahre Erarbeitung dieses Prozesses? Hat das Folgen sozusagen in der Arbeit der Verwaltung oder auch bei Alexander?
Ich denke, es hat auf jeden Fall Folgen. Alexander kann vielleicht gleich noch etwas mehr dazu erzählen, aber wir haben ein Project Management Office, was uns jetzt als Gesamtverwaltung dazu aufgerufen hat, Projekte für Ostbelgien Leben 2040 einzureichen. Beziehungsweise wir gehen hier, wie das alte Erika auch, in Umsetzungsschritten von 5 Jahren vor. Das heißt, der Jahreshorizont ist jetzt 2030 und die Projekte sollen sich explizit auf Leitziele aus Ostbelgien Leben 2040 beziehen und gleichzeitig aufrufen, welche Sektoren sind an diesem Projekt beteiligt. Also welche Ämter müssen zusammenarbeiten, um dieses Projekt realisieren zu können. Magst du ergänzen, Alex?
Ja, also ich kann dem nur beipflichten, vielleicht zuerst mal auf unserer Ebene als Projektbetreuer, dass die Umsetzung oder die Erarbeitung dieses Leitbildes war ja ministeriumsintern etwas, was wir fachbereichsübergreifend angegangen sind, mit Lucy als Vertreterin des Fachbereichs Raumordnung und mir als Vertreter des Fachbereichs Standortentwicklung. Und meines Wissens nach ist das zum ersten Mal so gemacht worden innerhalb des Ministeriums. Und das war schon auch ein Kraftakt, weil jeder Fachbereich natürlich seine Arbeitsweise und seine Vorstellungen hat. Und ich denke, das haben wir zusammen ganz gut hinbekommen. Und wenn man das jetzt mal weiterdenkt über den Prozess hinaus, wo wir dann auch, und darüber haben wir auch schon mehrmals hier heute gesprochen, nach außen sehr stark beteiligt haben, muss man auch erwähnen, dass wir auch eine sehr starke Beteiligung nach innen über die 3 Jahre hingefahren sind. Denn man muss sich auch vor Augen halten, wer setzt am Ende dieses Leitbild, diese Vision für das Jahr 2040 um? Das sind die Kolleginnen und Kollegen der anderen Fachbereiche, also der Verwaltung, aber auch die Regierung. Und wenn wir jetzt etwas erarbeiten, was zwar sehr gut abgestimmt ist mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit den Akteuren, aber nie auf unsere Kollegen intern zugehen, dann fehlt da meiner Meinung nach etwas. Und hätten wir das nicht gemacht, dann hätte die Gefahr bestanden, dass dann in den nächsten Schritt, der jetzt angelaufen ist, nämlich der Erarbeitung von Projekten, dieses Ownership bei den Kollegen nicht da gewesen wäre und das Ganze nicht so mitgetragen worden wäre. Ich glaube, da haben wir gut vorgesorgt, indem wir die immer in internen Verwaltungsworkshops und auch in sonstigen Informationsveranstaltungen mitgenommen haben. Und dieses Project Management Office, das PMO, das Lucy eben erwähnt hat, und das wir jetzt auch geschaffen haben, das soll dann auch sicherstellen, dass die Kolleginnen und Kollegen die nötigen Werkzeuge an die Hand kriegen, um jetzt dieses Leitbild, das gemeinsam erarbeitet worden ist, auch in die Praxis umzusetzen. Das heißt, konkrete Projekte daraus zu erarbeiten und das Ganze dann auch wirklich in die Tat umsetzen zu können. Aber ich denke, wir haben da mit diesem Prozess Ostbelgien Leben sehr gute Voraussetzungen geschaffen und das Projektmanagement Office hat jetzt seine Arbeit aufgenommen und macht sich dann auch an, das Ganze in konkrete Ziele und konkrete Ergebnisse umzusetzen.
Dann gucken wir doch jetzt noch mal so ein bisschen in einzelne Inhalte rein, ohne jetzt vielleicht alle 9 Säulen noch mal wirklich zu vertiefen. Aber auch an dich die Frage noch mal, Frank. Du hast vorhin gesagt, Digitalisierung sei auf fruchtbaren Boden gefallen in Ostbelgien. Was heißt das?
Ja, zum einen mal, dass die Regierung selber gesagt hat, wenn die Privatwirtschaft nicht in die Pötte kommt mit dem Glaswasser ausbaut, dann ist das für uns ein ganz klarer Standortfaktor. Und deshalb forcieren wir das. Also da wird ein offensiver Glaswasserausbau durchgeführt. Der ist beispielhaft, da gucke ich neidisch rüber, weil wir sind in Deutschland und leben in Funklöchern. Und selbst obwohl ich in Stadt Aachen bin, habe ich noch keinen Glaswasseranschluss im Büro.
Und
Also,
Ostbelgien ist eine ländlich geprägte Region,
und das
die
ist sehr ländlich
total gut
geprägt, ja.
ausgebaut ist, ne?
Und
Ja.
auch die Offenheit, die mir vielfach von Menschen, von Bürgern entgegengekommen ist, wenn wir über neue Mobilität gesprochen haben, dass sie gesagt haben, ja klar, wir werden irgendwann autonom fahren, das ist doch gar keine Frage. Na klar, wird es Telemedizin geben, ist überhaupt kein Thema. Also diese Offenheit von vielen Menschen, die ich erlebt habe, gar nicht so diese Technikfeindlichkeit oder Skepsis, sondern zu sagen, das bringt uns auch im ländlichen Raum neue Möglichkeiten und die Chancen sollten wir nutzen, weil wir sind mitten in Europa, ein ländlicher Bereich, haben vielleicht wirtschaftlich Standortnachteile, können das aber zum Beispiel über digitale Elemente auch sehr gut wieder kompensieren. Deshalb war ja auch das Thema, was wir fokussiert haben, auch zum Beispiel das Co-Prinzip. Das Co-Prinzip in allen Lebenslagen mal zu praktizieren, eine Sache, die in Ostbelgien meiner Ansicht nach auf relativ fruchtbaren Boden gefallen ist, weil der eine oder andere gesagt hat, ja, das könnte so Zukunftsmodelle sein und da helfen uns da auch die Digitalisierung dabei.
Ist es denn so, Lucy, du kennst es vielleicht jetzt auch gut im Vergleich, das Leben in Ostbelgien und aber auch in Deutschland. Ist man in Ostbelgien weiter mit der Digitalisierung, dass man deshalb da vielleicht auch schon einen Schritt weiter denken kann in die Zukunft?
Ja, definitiv. Also die Ostbelgier oder alle Belgier haben einen Personalausweis, der für alles Mögliche gut ist. Der ersetzt beispielsweise die Krankenkassenkarte. Ja, ich kann mich mit meinem Ausweis einloggen. Ich kriege meine Rezepte schon seit Jahren auf meinen Personalausweis, bis hin dazu, dass mein Personalausweis selbst im Berufsleben benutzt wird. Also möchte ich beispielsweise auf Katasterdaten zugreifen als Fachbereich Raumordnung, identifiziere ich mich mit meinem Personalausweis und möchte ich Stundenzettel meiner Mitarbeiter oder meine Gehaltsabrechnungen abrufen. Das alles mache ich mit meinem Personalausweis. Ich habe nur diese eine Karte und die funktioniert für alles. Und auch Terminvereinbarungen online sind hier deutlich ausgeprägter, als ich das jetzt in Deutschland von den Dienstleistern kenne.
Also ich finde, das sind ja ganz erstaunliche Schritte nach vorne, wo wir uns noch ordentlich was abgucken können. Wenn ich das so höre, was diese Gemeinschaft da nun alles auf die Beine bringt, wie sieht denn der Rest Belgien das? Werden die da neidisch, was die Gruppe da jetzt macht?
Gute Frage. Also ich hatte gestern zum Beispiel noch eine Besuchergruppe aus Brüssel da, aus der Region Brüssel Hauptstadt. Also ich gehe jetzt hier nicht so weit und erkläre die belgische Staatsstruktur, aber ich würde mal sagen, zusammenfassend, es handelt sich um eine weitere Einrichtung oder staatliche Einrichtung. Und die Vertreter, die sind nach Ostbelgien gekommen, um sich verschiedene Themen der Bürgerbeteiligung anzuschauen.
Alexander, wenn du sagst, diese Gruppe ist gekommen, um über Bürgerbeteiligung zu lernen, was war da von besonderem Interesse oder was hat auch die Gruppe am Ende mitgenommen?
Ich glaube, im Kern kann man schon sagen, dass zumindest einige Ansätze, die wir hier umsetzen, für andere Regionen interessant sein können. Natürlich muss man auch immer schauen und berücksichtigen, dass wir eine ländliche Region sind, dass wir auch eine sehr kleine Region sind, was natürlich auch viele Vor- und Nachteile mit sich bringt. Also hier kennt jeder jeden. Das macht sehr viele Wege kürzer, macht aber auch natürlich andere Sachen schwieriger. Aber ich denke, grundsätzlich kann man sagen, dass wir einige Ansätze haben, die für andere Regionen auch interessant sind und für die uns vielleicht andere Regionen auch beneiden. Ja, das stimmt.
Also erstmal klingt das ja fast vorbildlich, wie ihr vorgegangen seid, mit breiter Beteiligung, große Zustimmung aus der Bevölkerung, unterschiedlicher Gruppierungen. Dennoch hat das ja alles in einer Zeit stattgefunden, wo die Krisen ja schon spürbar waren. Also sei es nun Corona oder die letzten Jahre reden wir permanent von Klimawandel etc. Sind die Ostbelgier nun resistent gegenüber Krisen, dass sie die gar nicht so kritisch sehen oder unsicher werden oder wütend, was auch immer? Das klingt so, als ob die so bodenständige Menschen sind, die das einfach akzeptieren, was andere Leute sich jetzt da für Gedanken machen. Also wie muss ich das einschätzen? Wie haben diese Krisen auf die Leute gewirkt oder sind die krisenresistent?
Also zum einen mal gibt es da schon eine andere Kultur. Das ist ja gut. Alexander ist ja aus Belgien, hat es ja vorhin auch schon mal gesagt. Ich finde es toll, wenn man so als Deutscher da hinkommt. Allein wie Menschen miteinander kommunizieren, ist viel, sagen wir, positivistischer. Diese Meckerkultur und dieses alles ist schlecht, das habe ich da fast nie gehört. Obwohl wir auch da kontroverse Veranstaltungen hatten, war es im Prinzip nach vorne gewandte konsensuale Veranstaltung, diese Kultur, das immer negativ sehen, das habe ich so nicht erlebt, obwohl gerade wir ja das in großen, schwierigen Zeiten gemacht. Wir haben während Corona angefangen. Wir haben viele Formate auch digital oder hybrid gemacht. Dann kam der Ukraine-Krieg, dann gab die Energiekrise und die Preise explodierten. Es war völlig unklar, wie es wirtschaftlich weitergeht. Und dann kam die Flut. Das, was in Deutschland die A war, war in der Wallonie in vielen Teilnehmern auch geschehen. Viel, viel ist zerstört worden. Menschen sind zu Tode gekommen. Auch in Olpen ist viel zerstört worden, ganze Straßenzüge. Und das hat natürlich schon was gemacht mit den Menschen. Das hat schon was gemacht mit unserem Prozess. Und es hat auch die Ergebnisse beeinflusst, auf jeden Fall. Ob das jetzt noch nachhaltig ist, können wir gleich nochmal diskutieren. Die Frage ist nämlich, wie jetzt damit umgegangen wird. Aber in den Zeiten, als wir es erstellt haben, waren Thema des Energie, Klima, Umwelt, Krieg, Frieden. Das spielte schon eine große Rolle, sodass diese Klammer zum Beispiel, dieses Nachhaltigkeitsthema oder auch die Frage, wir müssen zukunftsresilient bauen und sagen wir, unsere Baukultur und auch unsere Siedlungspolitik zu verändern, gab es eine große Bereitschaft, wenn Menschen am Fluss standen und festgestellt haben, dass jede Menge Häuser weggerissen worden sind von den Fluten. Ob das jetzt nachhaltig wirkt und ob das in die Umsetzung gelangt, das ist eine zweite Frage. Aber den Prozess haben die Krisen, die wir da schon erlebt haben und die sich jetzt verstärkt haben, hat den Prozess klar geprägt, aber in der Form, dass die Menschen das immer auch noch auf 2040 positiv projizieren konnten.
Lucy, du wolltest da was zu ergänzen, glaube ich, ne?
Ja, ich wollte auch anfangen mit der ersten Krise, die uns hier im Prozess getroffen hat. Das war ja die Corona-Krise. Wir mussten auch spontan mehrere Veranstaltungen auf Online-Veranstaltungen umbauen. Das war aber insofern weniger problematisch als in vielleicht deutschen Kommunen. Hier hatten die Mitarbeiter alle schon Laptops, ja. Also hier war man schon digital ausgestattet und konnte einfach zu Hause weiterarbeiten mit dem Zugriff auf die entsprechenden SharePoints und digitale Unterlagen. Während man in Deutschland dann vielleicht noch überlegt hat, wie kriegen wir die Mitarbeiter überhaupt ausgestattet, damit die im Homeoffice bleiben können, ja? Wir haben jetzt vor einigen Monaten auch Diensttelefone bekommen, um eben uns stärker ortsunabhängig bewegen zu können. Das spielt auch jetzt vielleicht auch eine Rolle in der Viertelstundenregion, nämlich auch, um zu den Menschen zu fahren als Verwaltung in die anderen Ortschaften. Wir sind ausgestattet dafür und können das machen. Und das andere, was in Ostbelgien eine Besonderheit ist, ist das bürgerschaftliche Engagement. Das ist hier wirklich ausgesprochen stark. Diese Ortsidentität, sich für die Region, für meine Gemeinde zu engagieren, für meinen Verein zu engagieren, das ist sehr stark ausgeprägt. Selbstverständlich spricht man hier auch von mangelndem Ehrenamt im Kleinen. Aber wenn man das vergleicht mit anderen Regionen, ist das hier noch lange nicht so weit. Also hier sind die Menschen wirklich sehr stark für die Region, für ihre Gemeinde engagiert, auf vielen verschiedenen Feldern, lassen sich motivieren. Ostbelgien Leben 2040 hat von uns auch einen Untertitel bekommen: Wir schaffen Zukunft. Ja, und dieses Schaffen, das heißt nicht nur, wir schaffen das, sondern es heißt auch, wir arbeiten daran. Ja, und so sind die Ostbelgier. Sie packen es an.
Also ich kann das nur bestätigen, ich war ja bei den Veranstaltungen dabei. Und wenn ich jetzt so ein bisschen zurückdenke an die zweite Folge dieser Trilogie, wo wir mit Frau Dr. Reuschenbach und Frau Paas darüber gesprochen haben, wie diese unsicheren Zeiten und die Krisen die Menschen auch verändern und auch ja zu mehr Fahrigkeit, zu mehr Ungeduld, zu mehr Aufbrausen in der Kommunikation unter anderem führen. Da muss ich im Rückblick sagen, das haben wir damals in diesem Prozess tatsächlich so, also damals, es ist ja jetzt auch noch, die Abschlussveranstaltung war im März 2024, muss man dazu sagen. Aber das haben wir in dieser Zeit so tatsächlich in diesem Prozess nicht erlebt. Es war trotz dieser Unsicherheiten, trotz der Krisen immer sehr sachlich, sehr konstruktiv, sehr zugewandt einander und wirklich durchweg angenehm miteinander umzugehen.
Klingt so ein bisschen wie Schlaraffenland für mich gerade, ne? Also das ist all das, wenn wir als deutsche Moderatorin so unterwegs sind und die Zeiten uns jetzt gerade so anschauen und merken, wie Leute reagieren, also angstbesetzt sich zurückziehen, was ja auch ein Punkt war in der zweiten Folge, es gesagt wurde, Leute, Loneliness, sie ziehen sich zurück, sie vermeiden Nachrichten, sie bedienen sich anderer Kanäle, um an Informationen zu kommen. Das klingt bei euch wirklich beeindruckend. Und so Zeiten, die man sich für Deutschland auch wieder wünschen würde. Aber wir haben in dem zweiten Teil gelernt, dass wir mit Kontroversen arbeiten müssen und mit sehr viel Unterschieden und daran arbeiten sollten, Kompromisse wirklich und Lösungen zu finden in diesen Unterschiedlichkeiten, wie die Leute sind. Aber es freut mich, dass das bei euch noch so, ich sage jetzt mal, harmonisch abgelaufen ist.
Naja,
Eine kleine
zumindest.
Anekdote, die ich interessant fand, weil ich ja viele Prozesse in Deutschland moderiert habe, dass nach jeder Veranstaltung die Bar geöffnet wurde und man erstmal zusammen noch ein Bierchen getrunken hat. Das war für mich kulturell erstmal befremdlich. Wir hatten eine erste Veranstaltung gemacht, da haben wir gesagt, nee, also jetzt nicht schon die Bar aufmachen, wir sind noch mitten im Prozess und so. Die zweite Veranstaltung haben dann die Kollegen von der Verwaltung selber gemacht und da haben sie nach drei Viertel der Veranstaltung gesagt, komm, jetzt machen wir schon mal die Bar auf und dann wurde aber weitergearbeitet. Also da merkt man, dass Belgien näher an Frankreich ist als an Deutschland. Ne?
Naja, ich denke vor allen Dingen auch so, die kleinen Erfolge sollte man schon auch feiern, ja? Also, wie sind Veranstaltungen abgelaufen? Das machen wir ja kaum. Ja, wir machen immer einen großen Start und dann nach hinten sich selbst mal mit allen, die daran mitgearbeitet haben, auch zu feiern. Das fände ich einfach auch eine schöne Geste und Anerkennung der Zeit und dem Hirnschmalz, den man in solche Prozesse gesetzt hat. Also insofern gratuliere.
Naja, ich meine, das ist ja jetzt sozusagen ein vorlaufender Prozess, also ein vorbereitender Prozess für dann auch die konkrete Umsetzung. Und wenn es dann so ganz konkret und ans Eingemachte und an das Schaffen dann auch geht, was Lucy ja gerade nochmal so schön erklärt hat, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Reibung gibt. Aber wir haben sowohl in der letzten Folge bei den Kolleginnen und Gästen gemerkt, sie haben auch nicht so viele Good News gerade gefunden oder mussten sehr gezielt danach suchen. Und auch ihr habt eingangs oder Alexander vor allem vorhin auch gesagt, ich habe heute noch gar nicht so viel Gutes erlebt. Vielleicht ist das gerade unser Tageswerk hier, dass wir mit diesem Projekt tatsächlich Mut machen können und auch ein Stück was Positives mit auf den Weg machen können und auch die Lust weitergeben können, Zukunft zu gestalten, vielleicht gerade jetzt, wo es so unsicher ist und wir auch mitlenken wollen und sollten, wo die Reise auch hingeht. Ich würde sagen, wir kommen damit so langsam zum Schluss und wir hätten an euch alle noch eine, Frank, bevor ich zum Schluss komme, du hast noch was.
Ja, ich will sagen, wenn es um Lenken geht, dann müssen wir meiner Ansicht nach die politische Ebene noch mal kurz ansprechen. Weil ich habe da in eure erste Trilogie reingehört und da hatte der junge Kollege, ein Student aus der Schweiz, was ganz Interessantes gesagt, nachdem ihr alle Krisen und Probleme aufgelistet habt und die Frage der Bildungspolitik, was alles die Bildung machen sollte, hat er gesagt, entscheidend bei allem, was jetzt zukünftig ansteht, ist die Frage, was macht die Politik mit? Das fand ich von ein ganz wichtiger Satz und der gilt im Prinzip auch in Ostbelgien. Das ist das, was mich so als Externer bewegt. Was macht die Politik mit? Wir haben zwei Strategieworkshops gemacht mit der Regierung. Das ist ja das Tolle an der Region, dass man so einen Durchgriff hat. Jeder kennt jeden. Und von dem her war auch die Politik bis hoch zum Parlament ja sehr intensiv in dem Prozess beteiligt. Aber jetzt hat man eine Wahl. Und jetzt kommt es ja zum Schwur zu sagen, was passiert tatsächlich in der Umsetzung. Und das ist jetzt der Prozess. Und das begleiten ja viele aus der Verwaltung jetzt sehr produktiv und konstruktiv. Aber das ist sozusagen die Gretchenfrage. Man kann sagen, wir müssen was gegen Klimawandel tun, wir müssen was gegen Energiekrise tun, wir müssen die Verkehrswende, das kennen wir alles. Das kennen wir auf regionaler Ebene, das kennen wir auf Landes-, auf Bundesebene, auf globaler Ebene. Wenn es zum Schwur kommt, dann ist die Frage, was macht die Politik mit?
Ja, letztendlich ist unser Prozess in dem Punkt dann genau wie alle anderen Prozesse auch, die der Planer kennt. Die Prozesse dauern lange Jahre. Es kommt zwischendurch zu Wahlen. Bei uns in Ostbelgien sogar zu mehreren Wahlen. Also einmal wurde ja die Regierung neu gewählt im Sommer. Jetzt im Oktober haben die Gemeinden neu gewählt. Und auch das sind politische Veränderungen. Und das gibt dann einem Prozess doch ein bisschen, ja, wieder Pause, ja, so wie man es kennt. Wahlen sind Umbruch und die Rolle der Politik ist wesentlich. Also letztendlich werden wir von der Politik gesteuert. Und da die Gemeindewahlen gerade erst im Oktober stattgefunden haben, sind wir auch noch nicht so weit zu sagen, wie geht's jetzt konkret weiter mit den Gemeinden? Denn die sind an die Umsetzung dieses Leitbilds auch gebunden, beziehungsweise sie müssen uns dabei unterstützen, dass wir das hier in der Region hinbekommen. Und die Politik hat auch eigene Vorstellungen, eigene Führungsstile, die sie auf die Verwaltung runterbricht. Und da lassen wir uns überraschen, wie es weitergeht. Aber es war ein positives Zeichen, dass die neue Regierung Ostbelgien Leben 2040 als Leitbild verabschiedet hat und auch gesagt hat, wir machen weiter und den Auftrag an die Verwaltung gegeben hat, unsere Projekte der nächsten 5 Jahre bewegen sich bitte in den neuen Leitzielen des Leitbilds. Und das ist schon mal ein guter Schritt.
Genau, ich glaube, deshalb ist unsere Empfehlung, da sind wir uns, glaube ich, alle einig aus der Arbeitsgruppe, auch Lucy und Alexander, dass letztendlich gerade in so Krisenzeiten es wichtig ist, dass man solche Prozesse startet, zu einem Ergebnis bringt und dass die Grundlage ist für die zukünftige Entwicklung. Unabhängig davon, wie sich politische Mehrheiten gruppieren, ist das, was da erarbeitet worden ist, ein Fundament, auf das man aufsetzen kann. Und was meiner Ansicht nach hilft, die Zukunft, so schwierig es vielleicht sein mag, auch zu bewältigen, weil das ist ein wirklich gutes Fundament, auf das man aufsetzen kann, und was empfehlenswert ist für andere Regionen, das zu tun.
Bis zu meiner Schlussfrage schon, hast du die schon fast beantwortet. Was geben wir den anderen mit auf den Weg, die vielleicht in vergleichbaren Herausforderungen stecken oder sich auch auf den Weg machen, regionale Entwicklungsstrategien oder auch Stadtentwicklungsstrategien aufzusetzen? Alexander, aus deiner Perspektive noch einmal, was wären so deine Mitgebsel für Kolleginnen und Kollegen?
Ich denke, es gibt ein paar Elemente, die man so Kollegen mitgeben kann, die sich jetzt aufmachen in die Regionalentwicklung. Ein erster Punkt ist ganz einfach an sich selber glauben, an die eigene Stärke glauben, an die positiven Effekte eines solchen Prozesses glauben. Und dazu gehört auch, sich selber treu zu bleiben. Denn ich glaube, das ist ganz wichtig. Sich selber treu bleiben, authentisch bleiben, glaubwürdig bleiben und nicht versuchen, auf Biegen und Brechen sich irgendeiner anderen Region, die vielleicht Erfolg hatte, anzugleichen, nur mit dem Ziel, da irgendetwas besser zu machen, als es vorher schon gewesen ist. Also ich glaube, wenn man authentisch bleibt, wenn man an die eigenen Stärken glaubt, wenn man seinen eigenen Bürgern zuhört und sich auf deren Stärken besinnt, dann kann man sehr viel erreichen. Und dann, glaube ich, gelingt es einem auch, die Mitbürger für den eigenen Prozess zu begeistern. Denn die Mitbürger müssen das Gefühl haben, dass das, was sie den Organisatoren, den Koordinatoren mitgeben, dann auch wirklich umgesetzt wird und irgendwo Gehör findet in den höheren Ebenen, auf politischer Ebene, und dass sie dann auch in nicht allzu ferner Zukunft auch die Ergebnisse sehen von dem, was sie uns mit auf den Weg gegeben haben.
Und Lucy, was würdest du noch ergänzen?
Ja, letztendlich heißt es einfach dran zu bleiben, gerade auch als Verwaltung dran zu bleiben. Und unsere Regierung hat in der Regierungserklärung geschrieben, um alle unsere Vorhaben zu verwirklichen und die Lebensqualität trotz aller Krisen zu verbessern, brauchen wir eine leistungsstarke und effiziente Verwaltung. Und in der ersten Folge des Podcasts wurde auch gesagt, die Verwaltung muss gut sein, muss stark sein. Wir brauchen die besten Leute in der Verwaltung. Und wir hoffen, dass wir das hier in Ostbelgien auch so leisten können.
Dazu wünsche ich euch allen ganz viel Kraft, Energie und Nerven und großes Glück und den Rotwein oder das Bierchen dabei, um kleine und größere Erfolge zu feiern. War sehr interessant, all diese mal anderen Resonanzen von Beteiligung und Inhalten zu hören. Das war wirklich sehr, sehr erkenntnisreich.
Ja, danke euch für das tolle Gespräch und ich kann euch eigentlich nur sagen, ihr habt das jetzt die 3 Jahre so toll hinbekommen. Ihr werdet das auch weiter sicherlich alles gut stemmen und bleibt einfach mit dem gleichen Schwung und Enthusiasmus und der Zuversicht dabei. Danke für das Gespräch.
Ja, wir danken auch.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.